Guten Morgen miteinander. Wer kennt einen Autor von einem neutestamentlichen Brief? Jakobus, Paulus, Petrus, Judas, Johannes. Das sind fast alle. Einen vergessen wir meistens. Die 7 Briefe der Offenbarung sind von Jesus Christus persönlich. Darum sollten wir uns die Briefe in besonderer Weise, interessieren. Und wir sollten uns die Frage stellen, was schreibt Jesus Christus der Gemeinde durch alle Zeitalter durch und auch den Seetalkirchen. Wenn man die Deko anschaut von der Katharina Ramseier, dann sehen wir hier 7 Leuchter, das sind symbolisch die 7 Gemeinden. Und eine davon ist in der Seetalkirchenfarbe. Das hat eine tiefe Symbolik. Das soll bedeuten, dass das, was in den 7 Gemeinden geschrieben worden ist, auch uns für uns eine Bedeutung hat und auch uns gelten tut. Es war etwa im Jahr 90 nach Christus. Im Römischen Reich hat der Kaiser Domitian sich als Gott verehren lassen. Als Folge von dem Kaiserkult geraten die Christen zunehmend unter Druck und werden verfolgt. Auch der Johannes, einer der 3 engsten Weggefährten von Jesus, wird verfolgt und auf die Insel Patmos verbannt. Heute Rhodos. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was da passiert ist auf dieser Insel Patmos. Da heisst es, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Also es war Sonntag, an einem Sonntag, der Tag des Herrn. Und plötzlich war alles anders. Der war in Gefangenschaft auf dieser Insel. Und plötzlich war alles anders. Und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Es war laut wie eine Posaune. Er hat sich nicht getäuscht. Es ist wahr. Die Ermutigung und die Zurechtbringung von diesen Briefen gilt auch uns als Kirche und jedem Einzelnen von uns. Was wird Jesus der Gemeindeleitung von der Seetalkirche schreiben? Was würde er euch als Kleingruppe sagen? Als Familie? Als Ehepaar? Ohne Kind? Als Einzelperson? Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Ephesus. Heute geht es um Ephesus. Damals ist Ephesus direkt am Meer gelegen. Am Schluss geben wir noch 2-3 Bilder vom antiken Ephesus. Es war im Altertum eine der ältesten und grössten und bedeutendsten Städte von Kleinasien gewesen. Und es hat eines der 7 Weltwunder aus der Antike beherbergt, den Tempel der Artemis. Die Stadt war ein religiöses Zentrum und Magnet für religiös motivierten Tourismus. Ephesus war auch ein intellektuelles Zentrum. Sie hatten eine riesige Bibliothek. Die 3 grossen Handelswege sind in Ephesus zusammengelaufen und haben sie darum zum Handelszentrum gemacht. Jetzt noch die 3 Bilder. Da sehen wir noch die letzten Überreste der Bibliothek. Und auf dem nächsten Bild das grosse Amphitheater, wo etwa 25'000 Menschen Platz hatten. Oder, ja. Und dann noch die Ruinen von dem Tempel von der Artemis. Und dann steht weiter im Vers 1, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. Und die 7 Sterne, da haben wir aus dem ersten Kapitel schon gelernt, man muss sich rasch zurückerinnern, das ist das Gleiche wie die 7 Engel. Und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Also Jesus hat die 7 Leiter von der Gemeinde, ein Engel ist ein Bote, einer, der eine Botschaft hat, eine Gemeinde. In seiner rechten Hand, rechts ist die Seite von der Autorität und von der Vollmacht. Das bedeutet, er, Jesus Christus, hat Autorität und Vollmacht über seine Gemeinde. Und niemand anders. Rechts ist die Seite von der Autorität und Vollmacht. Jesus ist der, der in der Kirche rumgeht und ihnen Schutz und Geborgenheit gibt. Und jetzt kommt die Gemeinde von Ephesus ein himmlisches Feedback über. Gar nicht schlecht. Es ist ja vielleicht manchmal gut, wenn wir auch mal ein Feedback bekommen, so ein ehrliches Feedback. Und so wie man auch in der Bibel lernt, wie man Feedback gibt, fängt auch Jesus mit dem Lob an. Drei Punkte tut er zuerst loben. Und zwar heisst es, ich weiss, wie du lebst und was du tust. Das ist der Einstieg. Ich weiss, wie du lebst und was du tust. Um etwas zu kennen, braucht es Interesse. Um alles zu wissen, braucht es ein grosses Interesse. Der Satz zeigt uns, dass Jesus ein enormes Interesse an dir hat und an seiner Gemeinde. Die Kirche von Jesus ist ihm nicht egal. Er weiß, wie es uns geht und was Sache ist. Er weiß um alles, was wir als einzelne Menschen, Familie oder Gemeinschaft hervorbringen. Er kennt auch unsere Motive, wenn man manchmal Lieder kennt, Menschen verstehen uns nicht. Die haben nicht richtig verstanden, wie wir es meinen. Jesus versteht ganz genau, wie du meinst. Er kennt deine Motive bis ins Innerste. Ihm muss über die Menschen niemand etwas sagen. Und dann das erste Positive: Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Gemeint, in Ephesus hat aus Menschen bestanden, die hart gearbeitet haben. Sie haben sich die Nachfolge von Jesus etwas kosten lassen. Sie haben sehr viel Herzblut investiert. Wörtlich müssen wir das Wort Ausdauer mit drunter bleiben übersetzen. Und das Wort, das drunter bleiben, wird im Vers 3 gerade nochmal wiederholt. Also die Ausdauer, das drunter bleiben, das dranbleiben, unter dem Joch von Jesus bleiben, das ist ganz stark in Ephesus. Sie haben fleissig am Reich Gottes mitgeschafft und haben sich dieser guten Königsherrschaft von Gott unterstellt. Und so heißt es im Vers 3, ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Die Situation in Ephesus ist schwierig gewesen. Im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis hat es viel Tempelprostitution und Okkultismus gegeben. Orakel sind befragt worden. Christen haben viel Anfindung und Ablehnung erlebt. Ihnen, der Epheser, war klar, dass Christus-Nachfolge kein Happening von Regensündig ist. Sie haben gewusst, es geht um alles oder nichts. Und sie haben alles gegeben. Was für eine Kirche, die trotz grober Anfindung standhaft geblieben ist. Was würde Jesus uns sagen? Im Zusammenhang mit unserem ersten 19 Uhr Gottesdienst bin ich wieder mal so richtig von dieser riesigen Hingabe und von der fröhlichen Atmosphäre unter den Mitarbeitern beeindruckt gewesen. Es ist mir wieder mal so richtig vor Augen geführt worden, wie viele Leute das da mit Herzblut und mit Hingabe sich drin in die Kirche hinein. Nicht nur im 19. Uhr Gottesdienst, sondern generell. Ich glaube, dass Jesus zu den Seetalkirchen Ähnliches würde sagen. Viele bauen mit Ausdauer und Mühe und bringen finanzielle Opfer. Wir stehen wieder am Anfang von einem Jahr, wir haben eine 500.000 Spenden, die wir in diesem Jahr brauchen. Die Zahl, da wird mir fast schlecht, wenn ich daran denke. Wie viele Menschen helfen da mit, dass wir unsere Kirche bauen können, dass wir vorwärts gehen können? Und unseren Auftrag wahrnehmen hier in der Gegend. Ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit. Am Dankesfest kommt es dann noch mehr. Aber auch zum herzlichen Danken sagen für allen Einsatz, von euch allen. Es wäre sonst nicht möglich. Und dann heisst es, ich weiß, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wenn es eine Stadt gehabt, in der eine Gemeinde geistliches Urteilsvermögen gebraucht hat, dann war es Ephesus gewesen. Darum hat der Paulus die Ältesten von Ephesus bereits in der Apostelgeschichte, wo er die Älteste ausgehändet hat, hat er sie ermahnt und gesagt, einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Später hat er den Timotheus in Ephesus zurückgelassen, um gewissen Leuten zu gebieten, die fremde, abweichende Lehre vorgetragen haben. Die Schutzmaßnahmen, die da in den Weg geleitet worden sind, haben gute Früchte getragen. Weil damals hat es so Reiseapostel gegeben, die umeinander gezogen sind. Die haben die Wahrheit ein bisschen verdreht, haben sich ein bisschen vermischt mit anderen Lehren und haben genug oft Jesus, den Namen Jesus erwähnt und haben so die Leute gefangen. Die Epheser haben sich geweigert, falsche Apostel und Vertreter von ihrer Lehre zu tolerieren. Die Intoleranz hat als politisch inkorrekt gegolten. Im Pluralismus von der Antike ebenso wie heute. Übrigens, Nikolaiten sind eine gnostische Sekte gewesen. Die haben so einen Dualismus gelebt. So das Leib und die Seele haben sie so voneinander trennt. Sie haben das so auseinandergenommen und gesagt, wichtig ist, was in der Seele, im Geist passiert. Was im Körper passiert, spielt überhaupt keine Rolle. Weil letztlich wird nur die Seele oder der Geist gerettet. Und so haben sie das, was in der Stadt Ephesus sowieso stattgefunden hat, die sexuelle Freizügigkeit, haben sie gefördert, auch Teilnahme am Götzenopfer und am Kaiserkult. Und haben aber innerlich, sind sie Jesus nachher gefolgt, aber nur innerlich. Gott hat diese Praktiken verabscheut und erlobt Epheser, wie sie das auch gemacht haben. Was verabscheuen wir? Wir brauchen einen Detektor, der immer dann ausschlägt, wenn wir etwas sehen, hören oder lesen, was Jesus verabscheut. Dabei geht es selbstverständlich nicht um einen Hass gegenüber Menschen, sondern um eine Missbilligung vom Bösen. Es ist eine grosse Herausforderung, die Menschen zu lieben. Aber das, was nicht in Ordnung ist, zu missbilligen. Jesus lobt Ephesus für die Substanz, wie sie wirklich wissen, woran sie glauben. Ich glaube, das brauchen wir auch, eine biblische Grundlage, damit wir in der Lage sind, standzuhalten, wenn irgendwelche Leute etwas lehren. Bei uns sind es vielleicht ein bisschen weniger Reiseapostel, als vielmehr Bücher oder Beiträge aus dem Internet, die zwar christlich aussehen, aber nicht der Lehre entsprechen, die man im Neuen Testament findet. Haben wir genug Substanz, um uns nicht mitreissen zu lassen? Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Letztens ist mir ein Buch in die Hand gekommen. Der Healing Code heisst das, der Healing Code. Und ich weiss, dass das teilweise in Gemeinden auch aufliegt, zum Kaufen. Und es war so der Gedanke von dem, was es gegeben hat, wenn du das gelesen hast und das befolgst, musst du deine Hüfte nicht operieren lassen. Ich habe das Buch auch gelesen und das ist auch oft wirklich auch so ein bisschen christlich und her, aufs Gebet spielt eine Rolle und so weiter. Und doch haben wir immer wieder so ein bisschen Abstand nehmen und sagen, was ist das genau für eine Lehre, die da vermittelt wird? Und es ist gar nicht so einfach, um das manchmal zu differenzieren. Am Schluss bin ich von mir zum Schluss gekommen, dass es auch eine Vermischung ist, so ein Synkretismus, eine Vermischung zwischen Esoterik und christlichem Glauben. So der Gedanke, so das Menschenbild dahinter, wo nicht jüdisch-christlich ist, sondern mehr esoterisch, so quasi alles ist im Mensch enthalten, du musst es nur entfalten, es muss sich nur entfalten können. Und so gibt es ganz viele Sachen, zum Beispiel, was im Moment so aufkommt, ist die letzte Reformation. Wir haben ja gerade das Jahres 500 Jahre Reformation, ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist. Aus Schweden ist da die letzte Reformation von einem Torben, wo ganz viele bereits also Gemeinden abgesprungen sind, die das Gefühl haben, jetzt haben wir es endlich. Und ich glaube, nur schon mit so absoluten Begriff, die letzte Reformation, das verortet sich schon. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es geht darum, dass wir unsere Beziehung mit Jesus leben. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwo nochmal eine neue Form suchen oder das Gefühl haben, jetzt haben wir es oder jetzt fehlt noch etwas, sondern wir haben Jesus. Das ist eigentlich eine Kritik an Jesus. Eigentlich eine Unzufriedenheit mit dem Jesus, den wir persönlich dürfen kennen. Wenn wir den Eindruck haben, es muss immer noch mehr geben, es muss immer noch mal etwas anderes sein. Aber ich möchte auch ein bisschen warnen vor so Schlagwörtern. Manchmal gibt es so Schlagwörter, wo ganz viele Christen einfach gerade, wenn man nur das Wort Ökumene hört, dann gibt es Christen, die fallen gerade um. Sind wir ein bisschen vorsichtig mit so Schlagwörtern. Schauen wir doch auch mutig einmal dahinter, um was geht es wirklich. Und prüfen echt. Unter uns Menschen eben, haben wir, so die, wir lernen das im Feedback, zuerst drei gute Sachen und dann darfst du etwas Negatives sagen. Jesus ehrt die Leistung von der Gemeinde zu Ephesus nicht aus taktischen Gründen. Ich glaube, er hat das zutiefst ehrlich gemeint, was er da gesagt hat. Nicht einfach, um jetzt das zu sagen, wie jetzt kommt. Aber dennoch will er jetzt mit ihnen zum wichtigsten Thema ins Gespräch kommen. Was Jesus mehr will als alles andere. Jetzt fordert der verstandene Jesus Christus die Vorzeigechristen und Starkgemeinde in Ephesus mit aufrüttelnden Worten raus. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Jesus sagt da, du kannst alles richtig machen. Du kannst Gott treu sein, du kannst gehorsam sein, du kannst die reinen Lehre haben, du kannst engagiert sein von mir und gemeint und kannst trotzdem entfremdet sein von meinem Herz. Der Tadel sollte uns ordentlich durchschütteln. Es ist eine krasse Botschaft. Wir können alles richtig machen, wir können christlich aussehen, wir können christlich schmücken, aber wenn die Liebe nicht da ist, dann, so sagt Jesus, ist alles nichts wert. Man kann offenbar geistlich voll im Schuss sein, eine Magnetwirkung ausüben, lehrbuchmässig Gemeinde bauen und doch im Zentrum leer sein. Ohne Liebe, lieblos. Im neuesten Ideaspektrum hat es ein Porträt in einem Bericht über Zetalkirche. Ich weiß nicht so genau, wann ich davon halten soll, dass die Zetalkirche so zu einer Vorzeigekirche wird in der Schweiz. Leute kommen hier hin und können die Kirche anschauen. Man kennt uns. Was wollen die Leute sehen, wenn sie hier kommen? Uns hat noch nie jemand gefragt, wie sieht eure Liebe zu Jesus aus? Wir werden gefragt, was machen die, dass Leute hier kommen? Was für Programm haben die, was für Strategie haben die, was für Vision haben die? Es hat noch niemand gefragt, wie sieht es mit der Liebe zu Jesus aus? Und ich glaube, dass wir in einer grossen Gefahr sind, auf dem Weg, wo wir sind, dass wir so da anschauen, dass man dann mehr den Schein wahrt, als das, was dahinter ist. Vielleicht geht das vor allem mich an, aber vielleicht uns alle ein bisschen. Wir gehören ja zusammen. Wir sind verbunden miteinander. Wir sind organisch verbunden miteinander. Ich frage mich tatsächlich und wirklich zutiefst, wie sieht unsere Liebe zu Jesus aus? Oder tun wir vieles kaschieren? Mit gutem Multimedia-Produkt beispielsweise? Im schönen Gebäude? Ein Pastor soll mal von einem Gemeindeglied einen Gutschein für ein Restaurant über 300 Franken bekommen haben. Das ist jetzt nicht eine Aufforderung oder so. Aber ich finde es eine gute Idee. Also. Zusammen mit seiner Frau reserviert er in einem Nobelrestaurant zwei Plätze bei Kerzenschein, bestellt sie ein richtig gutes Essen, Chateaubriand. Sie hat es richtig genossen. Und die Rechnung kam, sagt der Mann, Schatz, gibst du mir den Gutschein? Die Frau erwidert, die hat keinen. Du hast ihn doch eingesteckt. Der Mann sagt, nein, du bist für das Gutschiff zuständig. Du führst den Haushalt. Der Gutschein gefällt. Das gute Ehepaar hat reich ausgesehen und schick, benimmt sich vornehm, aber ohne Gutschein ist alles ein wertvoller Bluff, wertloser Bluff. Entschuldigung. Im Hohelied von der Liebe steht, dass wenn ich keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Du liebst nicht mehr wie am Anfang. Wer ist denn am Anfang gewesen? In der Bibel gibt es die berühmte Geschichte von den zwei Söhnen. Viele von euch kennen die Geschichte. Der Jünger kehrt nach schwierigen Jahren zurück zum Vater. Er kehrt um. Ihr müsst das Wort vielleicht einfach mal ein bisschen merken. Er kehrt um. Niemals hätte er gedacht, dass der Vater ihn aufnehmen würde. Doch der Vater umarmt ihn, vergibt ihn, schenkt ihm ein neues Kleid, einen Fingerring, neue Schuhe und lässt für ihn ein Fest steigen. Eine Party. Der Sohn ist überwältigt von dieser Liebe. Der Bericht schwiegt dann über das weitere Verhalten von dem Sohn. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der Sohn hat, wenn der Fest einmal vorbei war, ist der, hat er wieder die Hacke genommen, ist aufs Feld rausgegangen und hat bei heißem Wetter in der Sonne hat er gekrampft und hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, weil der Vater ihn so lieb hat. Der andere Sohn, der nimmt ein bisschen Distanz zu dieser Szenerie. Und dann bricht zu ihm raus und sagt, ich habe immer geschuftet für dich und ich bin immer treu gewesen. Von mir hast du nie ein Kalb geschlachtet. Und jetzt, wo der Schuft kommt, ich komme nicht ans Fest. Eigentlich hätte er gern schon lange aufgehört, doch er hat Charakter gehabt, Ausdauer und Mühe. Aber kein Lächeln auf den Lippen. Das ist Ephesus. Am Anfang war es anders gewesen. Am Anfang Ephesus, wir müssen das mal nachlesen, in der Apostelgeschichte, haben sie ihre Zauberbücher gebracht, kiloweise, und alles verbrennt. Was für eine Hingabe, was für eine Liebe. Was für einen Wert, den sie da hingegeben haben und verbrennt haben. Wenn die Liebe nicht mehr da ist, wird der Leuchter von seinem Platz gestoßen, heisst es. Die Epheser haben gewusst, was das bedeutet. In ihrer Stadt hat es die einzig beleuchtete Straße in der Antike gegeben, Prachtstraße, sehen Sie auf dem Bild. Überall auf diesen Säulen hat es Leuchter gehabt. Und diese Straße hat direkt vom Hafen in die Oberstadt aufgeführt. Und wenn ein Kapitän Kurs auf Ephesus genommen hat, dann hat er sich an diesen Leuchtern orientieren können und sicher mit seinem Segelschiff im Hafen landen. Das Licht der Gemeinde in Ephesus ist in Gefahr gestanden, zu verblassen. Ohne Licht ist eine Gemeinde den Menschen keine Hilfe. Genauso wenig wie die Stadt, die Straße, der Kapitän seine Hilfe kann sein ohne Licht. Und kein Schutz, keine Orientierung. Die Liebe ist der absolute Kern vom christlichen Glauben. Sie soll der Ausgangspunkt von allen Werken, von allen Mühen und allem Ausharren sein. Ich weiß nicht, wie das für dich als Mann tönt, wenn ich immer so von der Liebe rede, vielleicht ein bisschen kitschig, ein bisschen feminin. Aber Liebe ist eigentlich nicht nur feminin, sie ist auch maskulin. Liebe meint nicht nur Schmetterling im Bauch, Liebe meint auch Mut, Kühnheit und Prioritäten setzen. Wir Menschen lieben immer etwas. Die Frage ist, liebe ich den Gütigen, den Heiligen Sohn Gottes, der mich liebt, oder hänge ich mein Herz an andere Sachen? Es gibt einen einfachen Test, um herauszufinden, ob deine Liebe zu Jesus am Erhalten ist. Stell dir vor, dass dir etwas in Familie, kann man sich gar nicht, fast nicht vorstellen, aber stell dir gleich mal vor, Haus, Geld, Anerkennung, berufliche Perspektive oder Gesundheit genommen wird. Was passiert denn? Ist Jesus denn immer noch genug für dich? Das ist eine Liebesfrage. Da geht es nicht um Schmetterling im Buch, da geht es um Prioritäten. Da geht es um Mut und Hingabe. Es geht nicht darum, dass man andere Sachen nicht schätzen darf, dass man sollen andere Sachen weniger lieben als Jesus. Um das geht es. Das ist eine reife Liebe. Es gibt Konsequenzen aus dem Text heraus. Wenn man merkt, dass die Liebe erkaltet ist, sind folgende Konsequenzen angesagt. Und ich glaube, die Konsequenzen, die gehen uns alle an. Weil die Liebe immer Tendenz hat, um wieder zu erkalten. Das Erste ist, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Das Erinnern. Wo ich mit 9 Jahren in einer Kinderwoche die persönliche Beziehung mit Jesus bewusst gestartet habe, habe ich in den folgenden Tagen eine riesige Wärme empfunden. Ich weiss das noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Leidenschaft und viel Freude. Ich hatte so eine rote Lutherbibel, so eine relativ kleine. Es war eine Lutherbibel, ich habe wahrscheinlich ganz wenig verstanden, wirklich. Aber ich habe stundenlang in dieser Bibel gelesen. Aus Liebe. Das war die erste Liebe. Erinnere dich an all das Gute, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Gott hat immer gesagt, seinem Volk hat immer gesagt, erinnert euch, wenn ich Gutes gemacht habe, wenn ich euch rausgeführt habe aus Ägypten, erinnert euch, wenn ich alles gut gemacht habe. Weil wir Menschen stehen so riesig in der Gefahr, dass wir alles vergessen. Ich erinnere mich so gerne an die James-Zeit, an die Jugendarbeitszeit. Wir haben da Gottesdienst erlebt, wo der Heilige Geist, das Werk vom Heiligen Geist fassbar war, fast mit Händen fassbar. Und ich bin am Abend, am Sonntagabend heim ins Bett gelegen und ich bin vor Freude fast zerplatzt. Und an solche Sachen sollen wir uns erinnern. Du hast in deiner Geschichte Sachen, Erinnerungen, wo du Jesus so richtig näher und so richtig geliebt hast. Erinnere dich dort dran. Und dann, sagt es in dem Text, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wieder so in der Geschichte. Umkehren. Umkehr ist der kürzeste Weg zurück zu Jesus und immer möglich. Und wenn wir in der Liebe bleiben, in der ersten Liebe, braucht es Umkehr. Umkehr ist nicht nur etwas für jemanden, der weit weg von Gott lebt und dann irgendwo sich zu Jesus bekehrt, sondern es ist etwas, das immer wieder passieren muss. Wenn wir möchten in der Liebe bleiben. Warum? Weil wir die Liebe nicht selber produzieren müssen, sondern sie uns schenken lassen sollen. Im 1. Johannesbrief steht der Vers: Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Die erste Liebe ist die Liebe von Jesus zu uns. Hey, das müssen wir begreifen. Die erste Liebe ist nicht eine Eigenproduktion von uns Menschen. Wir könnten es gar nicht. Jesus leuchtet wie die Sonne in ihrem Glanz, hat sie im Offenbarung 1 geheißen. Sie leuchtet, man kann nicht einmal hinschauen, so fest leuchtet sie. Und von dieser Liebe, von dem Leuchten müssen wir uns immer wieder anstrahlen lassen. Und das Licht, das er uns anstrahlt, reflektieren wie der Mond, das Licht von der Sonne reflektiert. Und der letzte Punkt noch, der dritte, freu dich. Wir stehen in einem Kampf gegen alle möglichen Einflüsse von dieser Welt, aber wir können siegreich aus dem Kampf hervorgehen, weil Jesus siegreich hervorgegangen ist. Am Kreuz hat er für uns gewonnen. Wer an ihm festhält, dem, steht in dem Text, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. An anderer Stelle wird der Festakt Hochzeitsmahl vom Lamm bezeichnet. Wer von den Früchten vom Baum vom Leben essen darf, der lebt ewig. Unvorstellbar. Das ist der Blick nach vorne. Zuerst der Blick nach hinten erinnern, dann das Umkehren und dann der Blick nach vorne. Jede noch so positive Emotion von dieser Welt ist nur ein fader Vorgeschmack auf das, was in der neuen Welt sein wird. Was für ein Gegensatz zwischen dem perfekten Gott aus Offenbarung 1 und der Gemeinde in Kleinasien. Wir glauben an einen perfekten Gott, müssen selber aber nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, dass wir Jesus vollkommen lieben, sondern dass er uns vollkommen liebt. Es geht nicht darum, dass wir Jesus vollkommen lieben, sondern dass er uns vollkommen liebt. Je mehr du das verstanden hast, wie gross die Liebe von Jesus zu dir ist, desto mehr wirst du ihn lieben können. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zuerst geliebt hast. Und wie es immer ist im Glauben, in der Beziehung mit dir, du erwartest nichts von uns, wo du uns nicht damit zuerst beschenkt hast. Lass uns Menschen sein, die sich von dir beschenken lassen. Lass uns Menschen sein, die immer wieder umkehren zu dir und unsere Herzen öffnen, damit du deine Liebe kannst reingeben kannst. Ich danke dir für das Vorbild oder das Beispiel von Epheser. Und ich denke, kann mir als Seta-Kirche noch ganz, ganz viel daraus lernen. Herr, schenkt, dass wir den Kern nicht vernachlässigen. Von lauter Lässigem und Schönem und Glanz und Gloria. Amen.